Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir mal über das Thema Finanzen sprechen. Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr schöne Geschichte vorab, die sich motivieren sollte, sich damit zu kümmern, da vielleicht eine Strategie hinter auch aufzubauen, weil tatsächlich führt das manchmal zu Ergebnissen, die einfach großartig sind und das ist teilweise echt, echt simpel. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, also knapp 45 Jahre alt. Jetzt ist die Sache folgende und zwar früher hat man Online-Banking so ein bisschen anders gemacht, als das heute der Fall ist. Wenn du heute Online-Banking machst, gehst ja irgendwie auf www.meinebank.de, loggst dich da ein, machst da deine PIN-TAN oder was weiß ich für Sicherheitsmechanismen und guckst dann einfach, dass du da deine Konten im Griff hast und dann kannst du dein Geld verwalten. Aber früher war es halt so, da hatte ich eine Software im Einsatz, die war dafür geeignet, dass ich mehrere Banken und mehrere Konten verwalten konnte. Das heißt, das hatte den Vorteil, du konntest deine ganzen Überweisungen und alle Transaktionen, die du so machen wolltest, offline in aller Ruhe vorbereiten. Und dann hast du im Endeffekt nachher diesen gesamten Stapel an Transaktionen sozusagen mit Senden an die Bank übertragen. Und dann musstest du so eine Chipkarte einlegen und damit wurden dann diese ganzen Transaktionen nochmal verifiziert und sichergestellt, dass du wirklich auch der Auftraggeber bist. Und dann musstest du eben PIN, TAN und diese Chipkarte parallel einlegen und dadurch hattest du einfach einen hohen Sicherheitslevel und tatsächlich war das halt einfach so. Jetzt war es aber so, in dieser Banking-Software waren halt alle einzelnen Konten auch aufgeführt. Und in diesen Konten war dann natürlich auch, ja, weiß ich nicht, hinterlegt, wie viel Geld da drauf ist und welche Bewegungen da stattgefunden haben. Und ich hatte beispielsweise von einem Konto einen Dauerauftrag eingerichtet, der jeden Monat eine bestimmte Summe Geld einfach auf ein anderes Konto übertragen hat. Und irgendwann habe ich mir einfach überlegt, dass dieses Konto, wo ich diesen Dauerauftrag ja sozusagen als Ziel mit verknüpft hatte, dann vielleicht gar nicht aktiv von mir bearbeitet werden muss. Und dann habe ich das aus der Banking-Software einfach gelöscht. Damit war das Konto ja nicht weg, es wurde nur nicht mehr angezeigt. Und so hat sich dann einfach Geld gesammelt, was ich nicht jede Woche und jeden Monat und jedes Mal, wenn ich die Banken aktualisiert habe, gesehen habe. Und so habe ich es dann tatsächlich auch über die Jahre einfach vergessen. Und dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich mein Haus gebaut habe. Und im Zuge dessen wollte ich dann halt auch einfach gucken, wie viel Geld will ich jetzt von meinem eigenen Vermögen vielleicht auch einsetzen, um mein Haus zu bezahlen. Und dann habe ich einfach beispielsweise bei einer Bank da angerufen und habe gesagt, hey, passen Sie auf, ich glaube, ich würde einfach gerne mal das Konto bei Ihnen auflösen und dann das darauf befindliche Guthaben, auf das und das Konto überwiesen haben, damit ich das einfach nutzen kann, um mein Haus hier entsprechend zu bezahlen. Und während ich dann einfach so mit dem so ein Standardprozess aus meiner Sicht durchging, fragt mich dieser Bankberater am Telefon auf der anderen Seite, wollen Sie alle Konten auflösen? Und ich denke so, wie alle Konten auflösen? Ich sage, und wollte jetzt mich nicht sozusagen zu erkennen geben, dass ich gar keinen Plan hatte, wovon der spricht. Und dann sagt er zu mir so, ja, da ist ja noch ein anderes Konto. Und dann sage ich, ach so, ja, klar, das hatte ich jetzt gerade gar nicht erwähnt. Ich sage, sagen Sie mir nochmal gerade, wie viel ist da drauf? Und dann sagte der eine schöne sechsstellige Summe. Und dann dachte ich, wie krass ist das denn? Das heißt, ich hatte eine sechsstellige Summe an Geld gespart, ohne dass ich es wirklich wahrgenommen hatte. Ja, ich wusste zwar, da ist irgendwie ein Dauerauftrag, aber irgendwann habe ich diese Summe ja nicht mehr im Auge behalten, das Konto ja nie wieder gesehen. Und als ich es dann aufgelöst habe, war da einfach eine wahnsinnig große Summe so im Hintergrund entstanden, die ich einfach nutzen konnte, um jetzt da natürlich dann auch einen schönen Beitrag zu meinem Haus zu leisten. Und das hat mich einfach sehr, sehr happy gemacht. Und das zeigt einfach, das ist von Vorteil, wenn du so bestimmte Automatismen in deinen Finanzprozess einfließen lässt und nicht immer alles nur aktiv und vielleicht rational und wie auch immer steuerst, weil dann wirst du auch teilweise vielleicht mal zwischendurch aussetzen und bestimmte andere auch dumme Entscheidungen treffen. Und so ein Automatismus führt einfach dazu, dass du geplant ans Ziel kommst. Und dafür möchte ich dich heute einfach hier so ein bisschen sensibilisieren. Ich glaube, dass viele selbstständige Unternehmer gar keinen wirklichen Überblick darüber haben, wie die Finanzströme im Unternehmen aussehen. Da geht es nicht nur um die großen Summen. Ja, du wirst grob wissen, was du deinen Mitarbeitern an Gehalt zahlst. Aber tatsächlich ist es häufig so, es ist gar nicht so ganz klar, wie werden die einzelnen Projekte kalkuliert. Du hast zwar einen Vergleich zwischen, was habe ich für Einkauf bezahlt und was habe ich für was habe ich beim Kunden fakturiert und dazwischen wirst du sagen, das ist mein Gewinn. Aber tatsächlich ist das Ganze ja deutlich komplexer zu betrachten. Du musst ja auch die Transaktionskosten berücksichtigen. Das sind die ganzen Dispositionen und so und Planungskosten, das sind die Abstimmungskosten und vieles, vieles mehr. Kannst du in meinem Buch alles detailliert nachlesen. Und das sind ja alles Kosten, die häufig gar nicht erfasst werden. Das sind alles Zeit. Investments, die du ja irgendwie in Form von Gehalt und so weiter auch stemmen musst, weil du bezahlst ja im Normalfall Leute, dass sie sich um die Abwicklung kümmern. Selbst das Schreiben von Angeboten kostet ja Arbeitszeit. Selbst das Schreiben von Rechnung kostet ja Arbeitszeit. Selbst das Prüfen des Zahlungseingangs kostet ja Arbeitszeit. Aber du wirst ja diese Kosten häufig nicht an den Kunden weitergeben und wirst einfach sagen, das ist da mit drin. Aber wenn es da mit drin ist, müsste es ja auch auf der Kostenseite irgendwo berücksichtigt werden. Ist aber häufig nicht der Fall, sodass du tatsächlich mit falschen Zahlen arbeitest. Und da ich viele Unternehmer kenne, die auch keine Kennzahlen Online haben und so ein bisschen mehr so Management bei Kontostand machen, ist das natürlich einfach auch ein Thema, weshalb ich hier im Podcast mal drüber sprechen wollte. Du solltest dir da also Gedanken zu machen. Was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass viele eben nicht nur wissen, dass also gar nicht genau wissen, was kommt an Geld rein, was geht an Geld raus, sondern auch ihre Kosten gar nicht im Auge behalten. Da sind beispielsweise teilweise Lizenzen für irgendwelche Softwareprodukte mal abgeschlossen worden. Das sind hier 10 Euro, das sind da 15 Euro, das sind hier 19 Euro, die schon lange nicht mehr im Einsatz sind. Da geht es dann auch um verschiedene andere Sachen, wo man mal so Services gebucht hat, die man nicht mehr nutzt. Das geht ja auf dem privaten, auf der privaten Ebene noch weiter. Ich meine, dann hast du irgendwie ein Abo mit Netflix und Disney Plus und Amazon Prime und wie die Dinge alle heißen. Und dann stellst du fest, ich habe eigentlich gar keine Zeit, Fernsehen zu gucken und trotzdem zahle ich dafür jeden Monat. Also von daher, da gibt es ja ganz, ganz schnell diese ganzen Möglichkeiten, wo du einfach Geld vernichtest und wenn du das nicht auf dem Radar hast, dann kommt dann natürlich über Jahre auch eine ganz große Summe zusammen, die du einfach hättest dir auch sparen können und das ohne Mühe. Aber dafür muss man ja eine Transparenz haben. Und tatsächlich ist aber auch so, dass wenn du beispielsweise dich vielleicht auch mal im Unternehmerumfeld, in dem du dich so bewegst, umhörst, dann wirst du feststellen, da sind auch viele, die einfach auch tatsächlich mehr von den Resten leben, als wirklich strategisch an die Sache rangehen. Das heißt, da sind dann Selbstständige und Unternehmer, mit denen man schnell ins Gespräch kommt, die nehmen sich immer mal was raus, wenn sie was brauchen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, sie nehmen sich nicht regelmäßig was raus, obwohl sie ja regelmäßig arbeiten, häufig auch mehr arbeiten als alle anderen. Das heißt, eigentlich müssten sie ja noch viel, viel mehr Geld bekommen, aber das tun sie nicht, weil sie sagen, ach ja, ich nehme nur was raus, wenn ich was brauche. Da ist also nicht der Wertbeitrag, arbeitstechnisch betrachtet, die Kalkulationsgrundlage für den Wert, den man sich rausnimmt, sondern da wird einfach geguckt, was habe ich privat vielleicht für Kosten, um mein Leben am Laufen zu halten? Und dann wird einfach nur was rausgenommen. Wenn man mal in Urlaub geht, nimmt man ein bisschen mehr. Wenn man mal nicht in Urlaub geht, nimmt man mal nichts. Und wenn es in der Firma mal schlecht läuft, nimmt man mal sowieso nichts, weil man dann sagt, ja, da muss man halt einfach mal dieses Monat ein bisschen zurückstecken. Und das führt eben einfach auch zu einer Verwässerung der Ertragskraft deiner Firma und führt natürlich irgendwann auch dazu, dass du so ein Unternehmen nicht verkaufen kannst. Ja, ich habe ja mein Unternehmen mit 40 sehr profitabel an einen Investor verkauft. Das ging sehr, sehr schnell. Das ging in 3 Terminen, weil wir einfach ruckzuck uns einig waren, weil das einfach alles so 100% transparent war, was ich da gemacht habe. Wenn du in dem Zusammenhang irgendwann mal Beratung haben willst, Unternehmen kaufen oder Beratung oder ein Unternehmen verkaufen oder für einen Verkauf vorbereiten, können wir da gerne mal drüber sprechen, weil ich einfach glaube, sowas dauert ein bisschen. Das muss man auch vorbereiten. Da kannst du nicht morgens aufwachen und sagen, jetzt muss die Kiste, also die Bude hier weg, sondern da musst du dir halt schon überlegen, was kann ich im Vorfeld tun, um zu einem gewissen Zeitpunkt auch den maximalen Verkaufserfolg zu erzielen. Aber du musst halt eben auch schauen, dass du dafür an verschiedenen Stellschrauben drehst und hier Finanzen ist jetzt eine davon. Jetzt ist eben so, du musst auf der einen Seite natürlich schauen, dass du dir nicht immer nur was rausnimmst, wenn du was brauchst. Du musst gucken, dass du nicht nur von den Resten lebst. Du musst vor allen Dingen aber auch schauen, dass du einfach auch einen angemessenen Betrag rausnimmst, den zum Beispiel auch jemand von dir verlangen würde, wenn er deinen Job machen würde. Und als kleine Orientierung ist immer gut zu überlegen, ist das Geld, was du aktuell auf Jahresbasis aus deiner Firma entnimmst, ist das ausreichend, um für dieselbe Tätigkeit in einem anderen Unternehmen ausreichend kompensiert zu werden. Das heißt also, wenn du sagen würdest, das Geld, was ich mir jedes Jahr ausbezahle, ist nicht genug, um die Schmerzen, die Kompromisse und all diese Zugeständnisse zu machen und zu ertragen, denen du ausgesetzt bist, weil du ja als Chef, Chefin doch immer auch einen hohen Stresslevel hast, teilweise noch Arbeit mental zumindest abends mit nach Hause nimmst, nachts vielleicht auch mal wach liegst, weil du nicht mehr pennen kannst, weil du dir um irgendwas Sorgen machst oder über irgendwas nachdenkst und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die du erleidest, weil du denkst, das ist deine Firma und du müsstest das tun. Aber wenn jemand anders jetzt sozusagen deinen Job machen würde, wäre der bereit, auch diese Sachen alle zu tun für dieselbe Summe Geld, die du dir rausnimmst oder nicht? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann bezahlst du dir einfach zu wenig und dann solltest du immer mal prüfen, warum bezahlst du dir so wenig und dann solltest du halt überlegen, ob deine, ich sag mal, Performance im Betrieb schon ausreicht oder ob man da mal zusammen dran arbeiten sollte. Weil tatsächlich ist es einfach so, wenn du dir nicht mehr rausnimmst, hat deine Firma vielleicht auch nicht genug Liquidität und genug Überschüsse und ist auch nicht profitabel genug. Und dann arbeitest du dich da einfach blöde und das halte ich persönlich halt nicht für sinnvoll. Weil tatsächlich ist es ja so, ich kenne Leute, die sagen mir sowas wie, ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig, haben dann 7 Mitarbeiter und machen dann irgendwie, keine Ahnung, knapp 1 Million Umsatz, wo ich mir dann einfach denke, ja, das schaffen jetzt andere aber auch schon nach einem Jahr und die haben dann auch sehr viel schneller eine deutlich steilere Wachstumskurve und so weiter. Wenn das jetzt bei dir seit 20 Jahren nicht vorangeht, dann ist es halt auch so, dann löst dich doch mal von diesem Glaubenssatz, du würdest dir da was aufbauen und deshalb immer wieder reinvestieren in die Firma, sondern akzeptiere doch einfach mal die Realität und erkenne, dass das, was du da tust, einfach so wirtschaftlich betrachtet keinen Sinn macht und dass man da eventuell nicht das gesamte Geschäftsmodell verwerfen und die Dinge abstoßen muss, sondern dass man einfach an der Mechanik, an der Vorgehensweise, an der Strategie Strategie was verändern muss. Und wenn der Erfolgsarchitekt, mit dem du aktuell arbeitest, du selber bist und der nur diese Ergebnisse bringst, dann hol dir doch vielleicht mal jemand anders zur Seite, der einfach mal drauf guckt und sagt, warum machst du das nicht so, 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 weil das in anderen Unternehmen bereits die gewünschten Ergebnisse bringt. Und dann lass dir doch zeigen, wie du mit weniger Arbeitseinsatz auch bessere Ergebnisse erzielst. Weil tatsächlich ist so, mehr verdienen kommt nicht von mehr arbeiten. Mehr verdienen kommt zum Beispiel auch von besser verkaufen, von besser inszenieren, von einer höheren Reputation, von einer anderen Art, mit Kunden zu interagieren, vor allen Dingen auch von einer höheren Qualität von Kunden und vor allen Dingen von einer Optimierung des eigenen Dienstleistungsportfolios und so weiter. Und da gibt es einfach viele, viele Stellschrauben. Aber du musst natürlich erstmal den Handlungsdruck erkennen und dann die mentale Bereitschaft entwickeln, zu sagen, ja stimmt, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich muss jetzt da doch mal irgendwas tun. So will ich nicht weiter arbeiten. Und viele leben halt in einem sehr, ich sage jetzt mal überzeugend formulierten Selbstbetrug und sagen immer, ja, ja, das passt schon. Und dann hast du auch noch vielleicht Leute aus der eigenen Familie mit in der Firma. Die sind dann teilweise zu Gehältern da angestellt, die nicht marktfähig sind. Das heißt, die würden denselben Job nicht woanders machen. Du würdest die Person auch nicht ersetzen können zu den Konditionen. Das heißt, irgendwie wird da Geld rausgezogen, aber es wird halt nicht wirklich richtig effizient gearbeitet. Und das würde ich halt immer wieder als Alarmsignal werten und zu überlegen, gibt es da nicht Möglichkeiten. Weil ich kenne halt auch Unternehmer, die zahlen sich selber zeitweise weniger oder nichts, weil sonst nicht genug Geld für die Löhne verfügbar ist. Das ist halt einfach auch ein Hinweis, ne? Wenn du selber zwischendurch mal aussetzt und einfach denkst, boah, wenn ich jetzt mir mein ganz normales Geld wie jeden Monat rausnehmen würde, dann habe ich nicht genug Geld, um die Gehälter zu bezahlen oder die Ware vorzufinanzieren oder sonstige Dinge zu tun, dann hast du ein strukturelles Problem in der Firma. Ich kenne Unternehmer, die zahlen Mitarbeitern mehr oder fast genauso viel, wie sie sich selbst rausnehmen, obwohl sie das ganze Risiko tragen. Wenn du einzelne Talente in deiner Firma beschäftigst, denen du echt gute Gelder bezahlst, die aber tatsächlich sehr nah an deinem liegen oder sogar drüber, dann wäre ich auch hier im Prinzip sehr, sehr kritisch, ob das wirklich so viel Sinn macht. Weil tatsächlich so, ja, diese Person mag vielleicht in deiner Firma einen richtig guten Job machen, aber du darfst nicht vergessen, am Ende des Tages ist jeder ersetzbar. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann hast du keine vernünftigen Fundamente, Strukturen, Prozesse und andere Dinge, die dafür sorgen, dass einfach Know-how nicht in Köpfen, sondern in Systemen gebunden ist, die dafür sorgen, dass im Endeffekt auch neue Mitarbeiter über einen vernünftigen Onboarding-Prozess und so weiter schnell auf Flughöhe kommen und dann ähnlich performen können. Und dann ist es vor allen Dingen auch so, dass du häufig keinen standardisierten Dienstleistungs- und Verkaufsprozess hast, der im Endeffekt eben von jedem zu bedienen ist, sondern du hast sehr, sehr viele Individualprojekte, wo sehr viel Einzel-Know-how notwendig ist und das ist halt für Wachstum und Skalierung einfach nicht besonders gut. Das ist, wenn du eine Ein-Mann-Firma bist, okay, weil du dann alles im Kopf hast und wenn es deine Firma ist, wirst du ja im Normalfall auch immer zur Verfügung stehen, aber so kann man nicht wachsen. Das heißt, häufig ist Wachsen auch damit verbunden, dass man einfach mal sein Leistungsportfolio einschränkt und einfach auch bestimmte Dinge nicht tut, weil man sagt, wenn ich die weiter anbieten wollte, wäre es immer nötig, dass ich mich selber da einbringe und das ist halt einfach schlecht, wenn du im Prinzip das Ziel hast, irgendwann mal so ein bisschen aus dem operativen Tagesgeschäft auszusteigen, um mehr am Unternehmen als im Unternehmen zu arbeiten. Da ist einfach ein anderer Ansatz erforderlich. Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Es gibt immer wieder Menschen, die erleben mich irgendwo auf einer Bühne, auf einer Veranstaltung in irgendeiner Form und kommen dann vielleicht zu mir, wenn sie ihren ganzen Mut zusammengenommen haben und sagen, hey, pass mal auf, du hast erkennbar keine Angst vor Leuten zu sprechen. Du kannst erkennbar das auch ganz gut. Das kommt auch ganz gut rüber und ich finde es auch irgendwie ansprechend und ich würde selber gerne auch ein bisschen mutiger werden. Ich würde selber gerne auch ein bisschen an meiner Persönlichkeit arbeiten. Ich würde selber gerne ein bisschen extrovertierter werden, weil ich glaube, dass ich mich in verschiedenen Lebenssituationen dann besser durchsetzen könnte und so weiter. Und dann kommen die und fragen, ob ich ihnen irgendwelche Rhetorik-Tricks oder vielleicht so ein bisschen so ein Rhetorik-Training ermöglichen könnte. Und das sind so Sachen, die mache ich einfach nicht. Ja, klar kann ich ein paar Sachen, weil ich ja auch in dem Bereich im Laufe des Lebens extrem viele Weiterbildungen besucht habe, richtig krasse Trainer kennengelernt habe, richtig viel auch an Know-how aufgebaut habe und das dann ja auch zu nutzen weiß. Aber tatsächlich ist es aber so, dieses Know-how will ich nicht weitergeben, weil das niemand in meiner Firma auf meinem Level könnte. Und damit wäre ja alles, was ich an Leistung erbringe, komplett von mir abhängig und dann auch ja nur in ganz seltenen Fällen, weil das ist ja jetzt nicht mein Kerngeschäft und von daher ist es halt einfach so, dass ich mir denke, nee, komm, da halten wir uns raus. Und diese Konsequenz musst du in deinem Unternehmen auch entwickeln. Dinge, die du machen könntest, weil du sie vielleicht auch wirklich drauf hast und Dinge, für die es auch eine Nachfrage gibt, weil immer mal wieder jemand fragt, die sind trotzdem nicht immer sinnvoll, selbst zu erledigen. Manchmal ist einfach besser zu sagen, machen wir nicht. Könnten wir zwar, aber verwässert unser Produktportfolio oder sorgt einfach dafür, dass alles zu kleinteilig wird und so weiter. Weil du musst ja gucken, dass du wenige Dinge ganz oft machst. und nicht ganz viele Sachen, ganz selten, weil dann hast du zwar eine größere Breite, das heißt, dein Unternehmen ist breiter aufgestellt und du hast mehr Möglichkeiten, mit Leuten zusammenzuarbeiten, aber du hast halt einfach meistens keinen vernünftig aufeinander aufbauenden Prozess. Das heißt, ein Kunde macht mit dir ein Einmalgeschäft, aber er kann kein zweites Geschäft mit dir machen, weil alles andere, was du anbietest, passt nicht für ihn. Und weil du nicht tief genug in einem Bereich drin bist, gibt es einfach nichts, was aufeinander aufbaut. Und von daher wirst du damit immer, die Schwierigkeit haben, auch Bestandskunden strategisch zu entwickeln, tiefer in die Zusammenarbeit einzusteigen, über Abo-Modelle wiederkehrend entsprechende Leistungen an Kunden zu verkaufen und damit im Endeffekt deinen Vertriebsaufwand und deine Transaktionskosten zu reduzieren und deine Marge zu steigern. Das heißt, das hat alles ganz erhebliche Nachteile. Von daher guck einfach, dass du nicht so viele Einzelleistungen anbietest und wenn du sehr viel auch standardisierst und guckst, dass du dann bestimmte Dinge häufiger machst, dann ist es auch schnell so, dass du einfach merken wirst, dass ja, du hast da richtig gute Leute, die könnten auch links und rechts davon noch coole Sachen lösen, das wird aber bei euch nicht gebraucht. Und dann kannst du halt einfach auch schneller neue Leute finden und wenn du neue Leute finden kannst, bist du von einzelnen Mitarbeitern nicht mehr so abhängig und wenn du nicht mehr so abhängig bist, dann musst du denen auch nicht so horrende Gehälter bezahlen, dass die teilweise über deinem eigenen liegen, weil die Angst, dass die gehen, einfach dann irgendwann auch unbegründet ist oder zumindest das Szenario, dass sie gehen, dich nicht mehr sozusagen in eine existenzbedrohende Situation bringen kann. Das heißt, das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen und von daher würde ich dir also einfach raten, erstmal zu schauen, wie sieht es finanziell aus? Darum geht es ja hier in dieser Folge, das ganze Thema Finanzen einfach nochmal zu beleuchten, um dann zu erkennen, wo besteht definitiv Handlungsdruck und weil du ja bei Finanzen mit Zahlen arbeitest und Zahlen im Prinzip einfach ganz klar ablesbar sind, kommst du aus meiner Sicht auch schnell in die objektive Betrachtung rein und weg von diesem subjektiven Bauchgefühl, weil gerade solange du dir einredest, auch eigentlich läuft doch alles und so weiter, du natürlich im Prinzip auch nichts tun wirst, weil du brauchst ja immer einen gewissen Handlungsdruck und die Erkenntnis, dass da Handlung erforderlich ist, um überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Und ich hoffe, dass du mit so einer Zahlenanalyse einfach schneller erkennst, ob du auf Kurs bist oder nicht. Und am Ende geht es ja nicht darum, dass du dich irgendwie, rechtfertigen musst oder so. Ich glaube, es ist tatsächlich ein extremer Faktor von Mut und ein Beweis von Mut, wenn man sich einfach Hilfe sucht. Ich glaube, wenn man irgendwo auf jemanden zugeht und sagt, ich kann das nicht, kannst du mich hier mal unterstützen, ich habe es alleine nicht hingekriegt, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man mental sehr, sehr stark ist, weil es ist doch völlig normal. Jeder von uns kann doch irgendwas nicht. Jeder von uns braucht doch an irgendeiner Stelle Hilfe. Jeder von uns kann doch durch die Zusammenarbeit mit Experten und so weiter sehr viel schneller die gewünschten Ergebnisse erzielen. Und am Ende ist es aus meiner Sicht auch egal, wo das Know-how herkommt, mit dem du erfolgreich geworden bist. Wichtig ist doch nur, dass du das Know-how hast und dann in einer für dich passenden Art und Weise anwendest, was Kunden begeistert. Deshalb können ja auch mehrere Unternehmer im gleichen Markt alle parallel zueinander existieren, weil selbst wenn alle das Gleiche machen, die Kunden immer wieder sagen werden, mit der Person komme ich besser klar als mit der. Diese Person mag ich überhaupt nicht, menschlich beispielsweise, aber die finde ich richtig klasse und so weiter. Und selbst wenn die inhaltlich exakt das Gleiche anbieten würden, wird niemand nur mit einer von diesen Personen zusammenarbeiten wollen. Das heißt, du hast einen Teil der Leute, die arbeiten mit der Person A, einen Teil mit B und so weiter. Und so können alle in dem Markt wunderbar existieren. Aber das setzt halt eben auch voraus, dass du da draußen sichtbar bist und dass die Leute dich auch wahrnehmen. So, aber du musst halt auch einfach schauen, dass es läuft. Und in dem Zusammenhang, dass es läuft, heißt halt auch, du musst halt auch mal gucken, wie gut es wirklich läuft, wenn du nicht da bist. Das heißt, du solltest auch nicht auf Urlaubstage verzichten, weil du beispielsweise denkst, wenn ich nicht da bin, dann habe ich einmal Kosten, weil Urlaub ja im Normalfall auch Geld kostet, sondern ich habe auch noch irgendwie Ausfallzeiten, weil bestimmte Kernprozesse wie zum Beispiel Verkaufsgespräche, Kalkulationen, Einkaufssituationen und so weiter alle liegen bleiben, weil du nicht da bist. Du solltest eben gucken, dass du alle Aufgaben im Unternehmen so organisierst, dass diese auch zuverlässig ausgeführt werden, während du nicht involviert bist. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du irgendwann nur noch am Pool liegen sollst, sondern es hat einfach damit zu tun, dass du mehr Wahlfreiheit darüber bekommst, wie du deine Zeit einsetzt, damit du auch mehr Zeit hast, um dich einfach mal mit deinen Mitarbeitern zu unterhalten und nicht nur Mitarbeitergespräche führst, wenn einer mal wieder eine Kündigung vorgelegt hat, sondern dass du auch Leute entwickelst, dass du deine Firma weiterdenkst, dass du dir vielleicht auch andere Geschäftsmodelle anschaust, dass du vielleicht auch mal in Amerika schaust, wie die es gerade machen, in welche Richtung sich der Markt bewegt, dass du dir vielleicht aber auch mal einfach Gedanken über Optimierungen machst. Da denke ich jetzt mal vielleicht an Geschäftsführer, Gehälter und betriebliche Altersvorsorge, da denke ich vielleicht aber auch an so Holdingstrukturen, da denke ich an andere Steueroptimierungsmöglichkeiten, da denke ich an eine Vielzahl von Dingen, die man nicht im Tagesgeschäft bearbeiten kann, sondern da geht es halt im Endeffekt auch einfach darum, dass man sich mal rauszieht und über Sachen nachdenkt und das geht aus meiner Sicht am besten, wenn du im Urlaub bist. weil dann ist der Kopf im Normalfall einfach mal frei. Und dafür muss aber nicht nur Geld da sein, sondern du musst halt auch Strukturen geschaffen haben, die es dir erlauben, im Urlaub auch mal sozusagen nicht erreichbar zu sein. Weil wenn du im Urlaub bist, aber bist trotzdem permanent erreichbar, naja, dann ist ja auch nicht wirklich die Urlaubssituation gegeben. Dann gelingt es dir ja auch nicht wirklich abzuschalten. Und von daher würde ich dir einfach nahelegen, dass du das regelmäßig mal testest. In meinem Buch habe ich das ausführlicher erläutert. Ich bin ein ganz großer Freund davon, dass du vielleicht irgendwann mal wirklich so einen Hardcore-Test machst. Flieg mal an die Westküste der Vereinigten Staaten, weil diese ganzen Nationalparks, kann ich dir sagen, sind der absolute Wahnsinn. Du wirst absolut begeistert sein, sofern du so ein bisschen natursensibel bist, wenn dich das alles langweilt, weil du da nichts kaufen kannst, weil da nichts digital verfügbar ist und weil du da nicht, weiß ich nicht, mega WLAN hast oder was, dann ist das natürlich nichts. Aber ansonsten hat diese Nationalparks haben einfach einen ganz großen Vorteil. Und zwar, wenn du in den Nationalpark stehst, dann hast du einen zeitlichen Versatz zu Deutschland, also einen Jetlag von 9 Stunden. Das heißt, in dem Moment, wo du morgens vielleicht im Urlaub um 8 Uhr da an so einem Park stehst, guckst in den Grand Canyon oder so rein, ist es in Deutschland schon 17 Uhr und du kannst einfach davon ausgehen, dass wenn ein Kunde um 8, um 9, um 10, um 11, um 12 irgendwie ein Problem gehabt hat, dann wird sich dein Team da auch schon drum gekümmert haben. Die werden nicht seit Stunden auf dich warten, dass du endlich mal aufwachst, um dich dann da einzumischen. Das heißt, du könntest also ganz entspannt einfach mal gucken, was passiert eigentlich, wenn ich mal gar nicht erreichbar bin. Weil tatsächlich ist ja so, wenn deine Firma schon explodiert, nur weil du gerade mal nicht da bist, ja, dann ist es vielleicht auch keine wirkliche Firma, dann ist da vielleicht überhaupt gar kein wirkliches System erkennbar. Und tatsächlich glaube ich, dass eine Firma auch nach 3 Tagen, wenn mal ein Kundenprojekt schiefgegangen ist oder nach 3 Wochen, nicht direkt komplett kaputt ist. Von daher nutz einfach mal die Möglichkeiten, gezielt Abwesenheiten herbeizuführen, um auch einfach mal zu schauen, wie selbstsicher und selbstbewusst und zielsicher sind deine Leute bereits auf Kurs, wie gut bleiben werden Dinge auch bearbeitet, wenn du dich gar nicht einmischst. Und dann guck dir einfach am Schluss an, was ist sozusagen angefallen, was wurde wie bearbeitet, was ist am Ende rausgekommen und überleg dir dann einfach, okay, was müsstest du tun, damit in Zukunft vielleicht die nicht gewünschten Ergebnisse vermieden werden und die gewünschten Ergebnisse auch standardmäßig erreicht werden und so weiter. Und daraus kannst du eben viel ableiten. Aber dafür brauchst du Urlaub, für Urlaub brauchst du Geld und damit du Geld hast, brauchst du im Prinzip vernünftige Finanzplanung. Und unabhängig davon, selbst wenn es jetzt mal nicht nur um die Weiterentwicklung der Firma geht, du musst immer dran denken, Urlaub muss man sich deshalb auch leisten können und wollen, weil der Urlaub natürlich auch eine Kraftquelle ist. Du kommst ja, wenn du mal wirklich raus bist, für 2, 3 Wochen auch viel, viel energetisch frischer wieder zurück. Und dann kannst du natürlich häufig auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Jahresendgeschäft oder so pushen musst, einfach nochmal viel mehr Gas geben. Aber wenn du sowieso schon um Zahnfleisch gehst, weil du auch am Wochenende arbeitest und so weiter, dann ist ja irgendwann der Akku auch mal leer. Und wenn der Akku leer ist, dann wird es auch für dich immer schwieriger, anderen zu helfen, ihren Akku wieder aufzubauen. Und wenn du ja Mitarbeiter hast, musst du dich ja auch um die immer wieder kümmern und musst auch immer mal Energie reingeben. Aber wenn du selber keine mehr hast, funktioniert das nicht mehr. Deshalb, ne, da musst du halt einfach ein Auge drauf haben. Jetzt ist es ja so, ich habe ja schon darüber gesprochen, dass der eine oder andere immer wieder denkt, ja, puh, ich baue mir da was auf, ich ziehe mir nichts raus und so weiter. Aber tatsächlich, wie gesagt, ist das häufig einfach nur ein Selbstbetrug. Manche Menschen, die sowas sagen, wissen auch, ja, so richtig profitabel sind wir nicht, aber irgendwie kommen wir gerade klar. Da wird dann immer so zum Monatsende um die Dispo-Linie herum irgendwie, ich sag mal, ein Ziel erreicht. Entweder ist gerade eine schwarze Null oder es ist nur im Rahmen noch im Minus, sodass man da irgendwie mit klarkommt. Aber das ist ja weit weg von dem, was unternehmerisch machbar ist, sinnvoll ist und das hat ja auch mit unternehmerischer Freiheit gar nichts zu tun. Deshalb, ich habe jetzt nochmal so ein paar Tipps für dich zusammengefasst, die du einfach mal vielleicht in die Umsetzung bringen solltest, um erstmal so zu schauen, wo du wirklich stehst. Punkt 1 ist, ich würde dir einfach mal empfehlen, meine Liste alle deiner Konten zu erstellen, deiner Depots, deiner Fondsguthaben und so weiter. Weil tatsächlich ist es ja so, der ein oder andere Unternehmer hat ja vielleicht auch eine betriebliche Altersvorsorge oder hat vielleicht auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung und verschiedene andere Sachen. Und teilweise gibt es ja auch Versicherungen, die dann beispielsweise das Geld, was du da einzahlst, auch noch irgendwie weiter anlegen. Ich habe zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ist fondsbasiert. Das heißt also, das ist Guthaben, was ich da jeden Monat einzahle, wird dann nochmal verwendet, um dann am Aktienmarkt und hier ne, entsprechende Fonds sich zu sichern. Das heißt, ich kriege ja auch jedes Mal so Wertstandsmitteilungen, wo ich genau sehe, entwickelt sich das nach oben, nach unten, nach zur Seite und so. Das heißt aber, das sind ja alles auch irgendwo verfügbares Geld, weil du kannst ja solche Versicherungen auch liquidieren. Du solltest einfach erstmal einen Überblick verschaffen. Verschaff dir mal einen Überblick über all die Konten, die du so hast und wo überall Geld liegt und wo vielleicht aber auch Verpflichtungen liegen. Das heißt, guck einfach mal auf der Haben-Seite, was ist alles vorhanden und dann aber auch auf der Soll-Seite, so nach dem Motto, was hast du alles an Krediten am Laufen, mit welchem Tilgungs- und Abstotterungsplan, sodass du auch mal weißt, ab wann ist da tatsächlich vielleicht auch mit zu rechnen, dass du mal wieder in anderes Fahrwasser gerätst. Weil der ein oder andere hat ja häufig auch für bestimmte Investitionen oder Anschubsfinanzierungen und so durchaus mal Kredite aufgenommen. Aber ich stelle immer wieder fest, dass aus meiner Sicht nicht der richtige Einsatz gezeigt wird, um diese Kredite auch mal zurückzuzahlen. Weil ich immer glaube, Kredite musst du schnell wieder zurückzahlen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du dir damit die Chance offen hältst, einfach jederzeit neue Kredite aufzunehmen. Weil stell dir mal vor, du nimmst jetzt einen Kredit auf, um eine bestimmte Investition zu ermöglichen und dann läuft es besser und du denkst, ja gut, läuft besser, aber der Kredit ist nicht so teuer und so weiter. Ich lasse das einfach mal, wie es ist, mach keine Sondertilgung und gar nichts. Dann ist das zwar ganz schön, solange es alles in die richtige Richtung läuft, aber wenn es dann zu einer Krise kommt, dann ist es halt einfach so. Dann hast du ja durch die Krise automatisch weniger Geld. Dann hast du aber ja auch bei der Bank schon Minusgeld, weil du denen ja schon was schuldest in Form von Kredit. Und wenn du dann zur Bank gehst und sagst, ich brauche noch mehr Geld, um diese aktuell im Raum stehende Krise zu bekämpfen, dann wird die Bank eventuell auch mal Nein sagen. Hast du aber diesen Kredit nicht mehr am Hacken, weil du den einfach frühzeitig wieder zurückgeführt hast, hast du aus meiner Sicht einfach eine bessere Ausgangsposition. Und das ist dann einfach wie so ein zusätzlicher Rettungsfallschirm. Deshalb, ich würde halt immer gucken, dass ich Kredite möglichst schnell zurückzahle. Und ich würde vor allen Dingen auch schauen, dass ich bei Krediten einfach keine ich nenne das mal Assets als Kredit finanziere. Das heißt, wenn ich da manchmal so höre, ja, wir haben Kredit aufgenommen, um unser Büro mal schick zu machen und so weiter, da bin ich halt ein bisschen skeptisch, ob das dann wirklich den nötigen Hebel hat. Ich bin immer offen, wenn einer sagt, ich habe einen Kredit aufgenommen, um mir eine bestimmte Software zu kaufen, eine bestimmte Maschine zu kaufen, bestimmte Dinge zu kaufen, um irgendwas zu produzieren, was einfach mehr Ergebnis zulässt. Aber ob da jemand jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat oder nicht, das ist aus meiner Sicht eher so im Komfortbereich anzusiedeln. Das hat jetzt mit einer wirklich strategischen Investition nicht unbedingt was zu tun. Mitarbeiter wissen das sicherlich zu schätzen. Du könntest dir auch einreden, wenn du höhenverstellbare Schreibtische hast, kommen mehr Mitarbeiter und schneller zu dir. Aber ich glaube, der Hebel ist nicht ganz so groß, als dass es dafür lohnt, seine finanzielle Zukunft aufs Spiel zu setzen. Dann ist es eben so, ich würde dir tatsächlich auch empfehlen, falls das noch nicht erfolgt ist, dass du dir mehrere Konten anlegst. Das heißt, ich würde geschäftliche Konten haben, ich würde private Konten haben und ich würde vielleicht sogar auch nochmal zusätzliche Konten anlegen, um da einfach meine Finanzen besser zu kategorisieren und vielleicht auch voneinander zu trennen. Dann kannst du beispielsweise auch, selbst wenn du jetzt zum Beispiel Einzelunternehmer bist oder du hast eine GmbH und Co. KG, dann bist du ja nicht zwingend gefordert, dir da immer wieder was rauszunehmen, einen festen monatlichen Betrag. Du kannst was rausnehmen, wenn was da ist und so weiter, aber dieses Kann führt eben auch dazu, dass der Druck, den nötigen Überschuss zu produzieren, vielleicht nicht hoch genug ist. Und ich glaube deshalb einfach, wenn du einen Dauerauftrag einrichtest, der einfach zum Anfang des Monats, genau wie bei der Miete auch, eine gewisse attraktive Summe, die mit jedem weiteren Mitarbeiter, den du einstellst, auch steigen sollte, weil ja dein Risiko steigt, einfach auf ein anderes Konto umbuchst, dann wirst du ja unterm Strich immer wieder sehen, ist das eigentlich machbar? Hat meine Firma die Ertragskraft, um das zuverlässig auch Monat für Monat sicherzustellen? Oder klappt das nur die ersten 3 Monate und dann sind die ganzen Puffer aufgebraucht und dann muss man eventuell über das Aussetzen dieser Umbuchen nachdenken oder vielleicht sogar das Rückführen von einzelnen Geldmitteln. Und das hilft dir einfach auch überall zu erkennen, dass da vielleicht auch Probleme in deinem Vertriebsprozess sind, weil da kommt ja das Geld letztlich her. Oder dass deine Kostenstruktur einfach allgemein zu hoch ist. Oder dass man einfach an beiden Bereichen arbeiten sollte. Von daher mehrere Konten einrichten und dann einfach über diese Konten gucken, dass du da mehr Struktur reinbringst, weil dann kannst du halt einfach auch ein bisschen besser planen. Dann würde ich dir halt auch empfehlen, hatte ich vorher schon mal angesprochen, das ist jetzt so Tipp 3, dass du alle deine ganzen Kosten mal im Auge behältst und einfach mal diese Abos und diese ganzen Lizenzen und alles, was du so da einsetzt, mal verifizierst. Da sind vielleicht auch die ein oder anderen, Dinge angefallen im Laufe der Zeit, die man heute nicht mehr so ganz braucht. Und da kann man vielleicht auch bei dem einen oder anderen nochmal drüber schauen, ist das immer noch preislich okay oder gibt es da inzwischen günstigere Lösungen? Gerade wenn du jetzt vielleicht auch mal an so diese ganzen Tarife im Mobilfunkbereich und sonstigen Sachen nachdenkst, da gibt es immer wieder Optimierungspotenziale, teilweise ja auch Strom, Gas und so, wenn du das wechselst. Ja, das sind irgendwo Peanuts, aber gleichzeitig mal ganz ehrlich, wenn du heute einen Strom- oder Gasanbieter wechseln willst, das ist ja ein Aufwand von 3 Minuten oder so. Also da kriegst du für 3 Minuten teilweise einen sehr guten Return und das würde ich halt einfach zwischendurch immer mal verifizieren. Das ist jetzt einfach nur eine kleine Stellschraube, ist aber auch nur ein Beispiel von vielen, das sicherlich viele von euch jetzt auch erreicht. Jede Situation ist natürlich individuell zu betrachten. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man die Sachen im Auge behält und sich nicht einfach immer dauerhaft an einfach Dingen festhält, die man irgendwann mal entschieden hat. Dann Punkt 4, auch das habe ich irgendwo schon ein bisschen hier angesprochen. Ich würde wirklich mal kritisch prüfen, welche Kredite habe ich. Gibt es da Sondertilgungen? Gibt es Möglichkeiten, die frühzeitiger abzulösen? Gibt es da irgendwie vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal vorhandene Kredite nachzuverhandeln? Vielleicht hat sich der Zinssatz in irgendeiner Form verändert. Das ist jetzt gerade in der aktuellen Situation, wenn du diesen Podcast zum Zeitpunkt der Erstellung hörst, wahrscheinlich unwahrscheinlich. Du wirst heute deutlich höhere Zinsen zahlen müssen, als du damals vielleicht bei der Vereinbarung der Kredite bezahlt hast. Von daher muss man das einfach auch im richtigen Zeitpunkt analysieren und dann daraus die richtigen Maßnahmen ableiten. Aber Tatsache ist, halt die Kredite im Auge, weil viele einfach immer denken, ach, läuft ja im Hintergrund. Aber ich glaube manchmal, wenn es ein bisschen schneller laufen würde, hättest du einfach vorne raus mehr Handlungsspielraum. Und dann ist es eben auch so, dass ich Punkt 5 dir grundsätzlich empfehlen würde. Ja, es macht immer Sinn, einen Augenblick auch auf die Kosten zu schauen, aber spar dich nicht blöde. Das heißt, krampfhaft nach irgendwelchen Einsparungspotenzialen zu suchen, krampfhaft irgendwie zu gucken, wie kann ich den Mitarbeitern weniger bezahlen, wie kann ich Prämien vermeiden, wie kann ich vielleicht auch Spritkosten reduzieren, wie kann ich vielleicht auch verhindern, dass ich jemandem Geld gebe, wenn er viel im Homeoffice arbeitet, weil das ja nicht dein Problem sein muss und so weiter. Das heißt also, diese ganzen blödsinnigen Dinge, die man machen kann, um Kosten zu sparen, die sind aus meiner Sicht häufig mit einem hohen Aufwand verbunden. Und mit wenig Ergebnis, weil tatsächlich ist ja so, Sparen ist immer limitiert, verdienen nicht. Deshalb würde es aus meiner Sicht viel mehr Sinn machen, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich tatsächlich einfach hingehen und einfach meine Ertragskraft steigern. Wie kann ich vielleicht zusätzliche Dienstleistungen anbieten, die ich gar nicht auf Stundensatzbasis anbiete, sondern als Pauschalen anbiete. Wie kann ich vielleicht auch Abnahmemengen bei Kunden steigern. Wie kann ich vielleicht im Endeffekt gucken, dass ich irgendwie, mit weniger Kunden größere Deals mache, um darüber einfach die Abwicklungskosten zu reduzieren. Wie kann ich vielleicht durch Effizienzsteigerung den Personaleinsatz reduzieren. Es gibt viele Möglichkeiten, aber du musst immer schauen, dass du einfach mehr Projekte verkaufst, weil wenn du mehr Projekte verkaufst, dann hast du im Normalfall auch einfach immer Geld und mit dem Geld kannst du dir dann auch diese Transformation des restlichen Unternehmensbereiches dann erlauben, weil tatsächlich ist ja das häufig auch einfach dann mit Änderungen verbunden, die auch teilweise erstmal mit Investitionen verbunden sind. Denk jetzt mal einfach an so ein Beispiel, was viele ja aus der Presse kennen, wenn beispielsweise große Firmen irgendwie entscheiden, sie haben zu viel Personal und wollen jetzt Personal abbauen, dann ist das ja teilweise mit ganz großen Abfindungen verbunden. Aber das ist ja tatsächlich auch nichts anderes als einer festen Summe von Geld, die man jetzt einmal investiert, um dann vielleicht, wenn man die Stelle 10 Jahre nicht neu besetzt, nach hinten raus einfach die Einsparungen zu haben. Das heißt, du musst also teilweise auch zum Sparen Geld einsetzen und Geld brauchst du, deshalb musst du halt lernen, richtig gut zu verkaufen. Wenn du in dem Zusammenhang Hilfe willst und grundsätzlich auch die Chance nutzen möchtest, dass wir uns mal kennenlernen, nutz gerne die Gelegenheit, mich mal auf einer Roadshow zu besuchen. Und wenn du meinen Podcast hörst, freue ich mich natürlich auch, wenn du mich aktiv darauf ansprichst. Wir gehen ja auf dieser Roadshow auch bei den 2-Tages-Events abends immer gemeinsam essen mit den Leuten, die jetzt da Lust zu haben. Da gibt es immer die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich irgendwann mal kennenzulernen. Und ich würde mich aber vor allen Dingen auch freuen, wenn du die Sachen, die ich hier erzählt habe, umsetzt. Das heißt, schreib gerne auch mal Fragen oder Anmerkungen dazu in die Kommentare, bewerte diese Podcast-Folge und sei beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Business Turbos, was kann ich alles tun, um in meinem Unternehmen auf Führungsebene, auf verkäuferischer Ebene, auf Strukturierungsebene und so weiter voranzukommen. Und freue mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, dein Philipp.